NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Der niedersächsische Autor Alexander Krützfeld hat einen Selbstversuch gemacht. Er ist mit einem ihm so gut wie unbekannten Menschen in den Urlaub gefahren. Mit Dieter, einem Rentner, mit dem Auto nach Italien. Und mit dabei auch Alexanders Freundin Rike, einer Musikerin. Über diese doch ungewöhnliche Reise sprechen wir gleich. Dann geht es ins Dorf Wolbrechtshausen im südlichen Zipfel von Niedersachsen. Die NDR Big Band ist dort schon zum zweiten Mal aufgetreten. Was sie dorthin zieht, das klären wir in dieser halben Stunde. Und wir stellen Ihnen das Buch von Harpe Kerkeling vor, Gebt mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse. Einen schönen Dienstagabend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich habe einen Gast im Studio. Er ist Autor. Alexander Krützfeld heißt er, kommt aus Verden und er schreibt für das Zeitmagazin und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ein Buch hast du auch geschrieben, Alexander. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr.
Also dein Buch, das haben wir schon mal vorgestellt hier im Kulturspiegel. Da ging es ums Sterben. Da hast du ein Hospiz besucht.
Da habe ich sterbende Menschen begleitet, so über ein Jahr auf ihren letzten Etappen. Ja, das ist jetzt aber auch schon 5, 6 Jahre her, glaube ich.
Eine ganze Zeit ist das tatsächlich her und aufmerksam geworden bin ich, weil du nämlich für das Zeitmagazin etwas gemacht hast und zwar einen Roadtrip nach Sardinien im Dieter-Urlaubsmodus. Und das fand ich sehr spannend, weil du bist mit jemandem in den Urlaub gefahren, den du eigentlich so richtig gar nicht kennst. Erklär mal, wer ist Dieter?
Also, Dieter ist eigentlich mit meiner Mutter befreundet, dementsprechend eher der Boomer-Jahrgang. Der Arbeitstitel war auch tatsächlich okay, Boomer. Und Dieter habe ich mal kennengelernt vor 10 Jahren, da hat er mir eine Reportage vermittelt. Also er ist eigentlich Jurist, Rechtsanwalt und betreut Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Die betreut er ein bisschen wie ein Sozialpädagoge und ein bisschen wie ein Jurist. Und da hatte er mir damals einen Klienten von sich vermittelt, oder also eigentlich ein Ehepaar, mit so einer total super spannenden Geschichte. Also wo ich auf den ersten Moment dachte, das ist jetzt alles ausgedacht, war es dann aber nicht. Und dieser Dieter ist eigentlich eher so meiner Mutter zuzuschlagen und hat uns eben gefragt, meine Freundin und mich, ob wir nicht mit ihm nach Sardinien wollen.
So, und dann hast du was gedacht?
Gratis Urlaub. Super, passt perfekt. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich so die erste Idee, dass ich so gedacht habe, der ist vollkommen verrückt. Der fährt jetzt mit dem Auto innerhalb von einer Woche hin und zurück. Und die Fähre mussten wir ja auch noch nehmen. Und wir haben das durchgerechnet, meine Freundin und ich haben gedacht, wir haben ja 4 Tage maximal auf Sardinien. Und dann sagte er aber so, weil meine Freundin eben, also Musikerin ist und auf der Straße auch auftritt, hat er gesagt, ja, wir können ja unterwegs halten, in Zürich, irgendwo in Bayern, in Österreich. Lass uns einfach Station machen, können noch abends in Genua da auf der Straße Musik machen und wir trinken da irgendwie ein Aperol. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das macht man eigentlich gar nicht. Also alle haben gesagt, was für ein Horrortrip, so lange allein Auto fahren. Ich meine, das waren 17 Stunden ungefähr pro Fahrt. Das war schon happig, aber irgendwie lag darin der Reiz, es einfach durchzuziehen. Und das von einem Menschen in einem Alter, wo man diese Flexibilität ja gar nicht erwartet eigentlich.
Man fragt sich ja immer, ob man vielleicht selber schon so ein bisschen alt ist. Hast du dich das auch gefragt?
Genau, das war eigentlich dann auch der Ursprung der Geschichte, dass ich dann aus dem Urlaub heraus das Zeitmagazin kontaktieren musste. Ich habe mich tatsächlich älter gefühlt als Dieter sich, weil ich aus einer Woche kam mit 2 kleinen Kindern, mit ganz viel Arbeit und ich habe eigentlich so die ersten 3 Tage geschlafen. Ich konnte auch auf der Hinfahrt kaum Auto fahren, also ich mag Autofahren eigentlich eh nicht, aber ich war dazu gar nicht in der Lage und Dieter war halt schon ab morgens um 4 völlig euphorisch und super gut drauf und wollte schwimmen und wollte Kultur sehen und da habe ich gedacht, ja, ich bin halt jetzt der Rentner in dieser Konstellation.
Ist ja auch interessant festzustellen, aber das freut einen ja eigentlich, wenn man sagt, man wird älter und man wird wieder fitter. Also das ist eigentlich eine schöne Idee.
Ja, ich glaube, das war auch einfach, die Schönheit lag auch darin, dass so 2, also völlig fremde Generationen, die, glaube ich, heutzutage sich ein bisschen aus den Augen verloren haben. Also man ist ja sehr kritisch mit den Alten geworden hinsichtlich Klimakrise und so. Und mag ja auch vieles stimmen, aber die haben natürlich irgendwie ja auch das Land aufgebaut und uns ganz viel in die Wiege gelegt tatsächlich. Und so ein bisschen diesen Schulterschluss wiederzufinden, ne? Also so von der Erfahrung der Älteren profitieren, das ist halt eben total lustig. Also so eine Anekdote ist eben, Dieter hat wirklich alles in jedem Land einfach auf Deutsch bestellt. Und wenn dann eine Nachfrage auf Englisch kam, hat er auf Deutsch weitergeredet. Also er hat sich überhaupt nicht beirren lassen. Und das hat zu unglaublich skurrilen Situationen geführt, weil er wollte sich ja auch nicht helfen oder bevormunden lassen von uns. Er wollte das schon auch alleine können. Und Das kannst du halt tatsächlich, ne? Es hat alles einfach super funktioniert, viel besser, als wenn Leute sich so ein paar Brocken Italienisch kurz aufsprechen und so. Und das war dann irgendwie auch ein sehr besonderer Urlaub, ja.
Was war für dich so, wo du sagst, das war so besonders, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so etwas im Urlaub passiert?
Ja, das Krasseste war, dass wir eigentlich tagelang irgendwie einen Spot gesucht haben, wo Rieke, meine Freundin, eben auftreten kann. Und Dieter und ich hatten die Vorstellung, so eine Kulisse, so Altstadt natürlich, ne? Und da war dann eben, also dann waren wir in Olbia, da ist sie dann aufgetreten auf so einem, ja, keine Ahnung, Marktplatz. Und es waren überall Cafés und die haben sich, also die Italiener haben sich sehr geweigert, die Musik runterzudrehen. Die wollten ihre Laufkundschaft nicht verlieren und haben gesagt, nee, hier Musik. Und wir hatten auch ein paar Musiker gesehen, die waren alle so, ja, haben sich so in die Straße gesetzt, ein bisschen geklimpert. Und dann hat Rieke denen gezeigt, was sie eben bei Instagram hat, dass es eben nicht nur einfach irgendeine Straßenmusik ist. Und dann haben die sofort alles runtergefahren. Und es ist eigentlich ja nicht erlaubt, du musst das anmelden. Gerade wenn du auch einen Verstärker hast. Und dann kam halt irgendwann, also sie fing dann an zu singen und der Marktplatz wurde voller und voller mit Italienern. Also so richtig alte Omis, ne? Die da so saßen, eine Stunde angewurzelt. Die Polizei hielt an, hat sie aber nicht kontrolliert, sondern hat zugehört. Es wurde immer voller und dann hat sie am Schluss, glaube ich, sogar noch auf der Landessprache, obwohl sie eigentlich sagt, dass sie es gar nicht kann, ich glaube, Time to Say Goodbye oder so gesungen. Und das war wirklich, also das war wie in so einem römischen Amphitheater. Die Sonne ging unter, die Altbauten und Dieter und ich mit dem Aperol. Und das war der Abschluss. Danach sind wir auf die Fähre gegangen und es war wirklich auch nicht mehr steigerbar. Also der Witz ist ja, ich bin nie mit dem Auto nach Italien gefahren. Ich wusste immer nicht, was die Leute haben, die in den 60ern oder so Bella Italia mit dem Fiat oder so über die Alpen. Und das mal selber zu erleben, dass das tatsächlich so ist. Also, dass man so auftaut, wenn man die Alpen hinten runterfährt und dass das Leben so anders wird und so. Das erlebt man tatsächlich ja nur mit dem Auto. Beim Flugzeug steigst du einfach aus, die Umgebung ist anders. Aber mit dem Auto, wie es sich langsam verändert, wie viele Menschen wir getroffen haben, das war schon sehr besonders, ja.
Was hast du mitgenommen aus dieser Reise mit Dieter und Rieke?
Also erstmal, dass Altwerden sehr schön sein kann, wenn man es richtig hinkriegt. Dass Menschenliebe so extrem wichtig ist. Also Dieter ist so ein totaler Menschenfreund, noch viel mehr als ich. Dann, dass es das auch noch gibt, so Wertschätzung für kulturelle, künstlerische Berufe. Also Dieter war ja schon, ja, wie soll ich sagen, es war ja schon so ein bisschen so ein leichtes Mäzenentum. Also er hat ja uns eigentlich ganz viel Platz eingeräumt, dass wir irgendwie alles machen können. Und das spricht halt, also diese Wertschätzung gegenüber so Musik, gegenüber Literatur, das darf auch irgendwie nicht verloren gehen, ne? Das ist schon was total Schönes, weil er ist eben Jurist, er hat so einen richtigen Beruf, ne? Er hat irgendwie keine Probleme, später sich seine Rente auszahlen zu lassen und so. Und das war einfach toll, dass diese Gegensätze so perfekt miteinander harmonieren. Und ich glaube, das nehme ich mit. Und dass man sowas halt auch nicht so schnell wiedererlebt, ne? Also, dass man so, wir könnten jetzt zwar nochmal losfahren, aber dann wäre es ja auch nicht mehr das Gleiche. Und es gibt so Urlaube, die machst du halt einmal und du weißt schon, während du es machst, dass das jetzt so ein einzigartiger Moment im Leben ist, ne? Wo du dann so in 20 Jahren von erzählen kannst, aber du kannst es eben nicht nochmal erleben.
Welchen Tipp hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich würde eigentlich gerne auch mal sowas machen, was ja erstmal so ein bisschen verrückt klingt?
Ja, also ich würde einfach versuchen, wirklich weniger zu planen. Das ist auch die Quintessenz. Ich war ja auch mal auf Kuba. Da habe ich auch eigentlich praktisch vorher nichts geplant. Und hatte große Angst, damit zu scheitern. Und das Gegenteil ist der Fall. Also nicht mehr so auf Pauschalreise, nicht mehr auf alles genau wissen, sondern manchmal einfach treiben lassen, spontan irgendwo unterkommen, weil man findet immer Lösungen. Die Leute sind einfach unglaublich hilfsbereit, also wenn man es braucht. Und sich einfach auf diese Abenteuer einlassen. Egal, ob das Sardinien ist oder die Mecklenburger Seenplatte, irgendwo hinfahren. Das einfach machen, auch wenn andere sagen, würde ich nie machen, ist doch total verrückt.
Also ich fand den Artikel wirklich ganz, ganz toll im Zeitmagazin. Von dir, von Alexander Krützfeld, ein Dieter-Urlaubsmodus. Das ist schon was ganz Spannendes. Also schön, dass du hier gewesen bist. Und ich bin gespannt auf weitere Geschichten von dir, weil da kommt ja immer mal wieder was Neues.
Ja, vielen Dank und Grüße natürlich auch an Dieter und Rieke an dieser Stelle.
Genau, Grüße an Dieter und Rieke. Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie schon mal von Wolbrechtshausen gehört? Das ist ein Dorf, das liegt im südlichen Zipfel von Niedersachsen. Und hier gibt es seit über 100 Jahren einen Musikverein. Und der setzt so einiges in Bewegung. Sogar die NDR Big Band, die hier nun schon zum zweiten Mal auftritt. Warum? Das wollte unsere Reporterin Katrin Pietzner mal genauer wissen.
Wir spielen Elbphilharmonie und London Jazz und in New York und in Chicago. Aber wir sind ja beweglich und wir kommen zu den Menschen. Ein Orchester kann das nicht so einfach, aber wir können das. Und ich finde es fantastisch.
Michael Dreyer ist Manager der NDR Big Band. 17 starke Solisten, die trotzdem gern gemeinsam spielen. Auch hier auf dem Land in der Nähe von Göttingen.
Mir gefällt nämlich, dass es einfach eine wahnsinnig nette Atmosphäre ist. Und ich finde, man merkt einfach, dass da einfach eine ganze Gruppe von Leuten also ehrenamtlich tätig ist, um sowas hier auf die Beine zu stellen. Und das überträgt sich natürlich auch. Das ist schon sehr, sehr nett. Also das kommt auch rüber.
Sandra Hempel ist die Gitarristin, die einzige Musikerin in der Band. Die engagierten Leute, die sie erwähnt, gehören zum Musikverein Wolbrechtshausen. Und der feiert in diesem Jahr seinen 105. Geburtstag. Holger Frohböse leitet ihn.
Hier gab es einfach schon, ja, seitdem man denken kann, Musik. Und das ist bis heute geblieben. Und viele aus dem Dorf machen hier Musik, aber auch ganz, ganz, ganz viele kommen von auswärts, von den umliegenden Ortschaften, um hier Musik zu machen.
Ob Rassel- oder Instrumentenkarussell, Saxophon oder Klavier, vom Anfänger bis zum alten Hasen. Egal ob 6 oder 76, klassisch oder modern, in Sachen Musik ist alles dabei. Daher gibt es nicht nur die Wolbrechtshäuser Musikanten, sondern auch das Jugendblasorchester.
Ich spiele Trompete und Emil Schlagzeug. Es ist halt auch schön, in einer Band zu spielen, wo jemand einem sagt, dass man so gut spielt, dass man da halt mitmachen kann.
Und da spielen wir halt auch ganz coole Lieder.
Meine Schwester spielt auch hier im Musikverein Klavier. Und mein Opa spielt ja auch Trompete. Und meine Tante spielt Tuba und mein Onkel spielt Klarinette und Saxophon.
Und Mattes Vater spielt Gitarre in der Big Band Presto. Latin, Swing, Funk, jedes Jahr ein anderes Programm. Nachwuchs, kein Problem. Und viele Fans.
Wir fahren überall hin, wo Presto spielt.
Man swingt so mit.
Das ist wirklich immer schön.
Das findet auch Geir Lüsner. Der Norweger ist Dirigent der NDR Big Band.
Ich liebe diese Produktion, wenn wir rauskommen und die Leute treffen. Und hier, wo wir eine lokale Big Band hören, das ist doch super. Die Leute zu sehen und zu treffen, wo sie leben.
Und warum ist Wolbrechtshausen so stark mit der Musik verbunden?
Die richtigen Leute am richtigen Ort sind.
Es ist halt eine riesengroße Familie. Ich glaube, teilweise über 3 Generationen, 4 Generationen, die hier sind, die hier Musik machen und das natürlich weitertragen.
Es ist wirklich ganz schön, wie das Dorf sich engagiert für den Musikverein.
Die stecken hier wirklich ihr gesamtes Herzblut rein und das spürt man.
Es entwickeln sich einfach Freundschaften, lange, lange Freundschaften.
Vor 5 Jahren spielte die NDR Big Band hier noch im Zelt. Heute steht auf der Wiese eine überdachte Bühne aus Holz. Ein Gemeinschaftswerk wie so vieles hier in Wolbrechtshausen. Und die Musik? Lieder, Geschichten von Pablo Martín Caminero. Arrangiert von Gail Lüsner, ein ungewöhnlicher, aber mitreißender Mix aus Flamenco und Jazz.
Ganz großes Kino.
Also was die da für Töne rausholen, ist unglaublich.
Diese Frische und so weiter, das gefällt mir sehr gut, ja.
Und ich bin also wirklich beeindruckt, was die alles können und wie das ist, wie sich das anhört, wie viel da passiert.
Immer so mehr Ekstase reinkommt, das finde ich ganz toll.
Ich bin einfach nur sehr, sehr fasziniert, was wirklich in der Musik alles möglich ist.
Mit dem Konzert in Wolbrechtshausen hat die NDR Big Band ihre Tour Flamenco meets Jazz beendet. Anfang des kommenden Jahres werden sie aber das Konzert aufnehmen. Wenn sie es jetzt also verpasst haben sollten, keine Sorge, es wird davon eine CD geben. Und die Big Band Presto, die können sie am 23. November zur großen Swingnacht erleben. Um 20 Uhr geht es los in der Stadthalle Nordheim. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend. Schön, dass Sie hier sind im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, eigentlich wollte Hape Kerkeling schon lange ausführlich Ahnenforschung betreiben. Aber irgendwie hat ihm dazu immer die Zeit gefehlt. 2020 war es dann soweit, da hat er eine Speichelprobe in die USA geschickt und sein Erbgut mit einer gigantischen Erbgutdatenbank abgleichen lassen. Ja, und dann kam die Pandemie und plötzlich hatte Kerkeling ganz viel Zeit, um sich seinen Vorfahren zu widmen und sich davon zu einem neuen Buch inspirieren zu lassen. Gebt mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse ist gerade erschienen. Tobias Wenzel hat es gelesen und habe Kerkeling getroffen.
Seit meiner Kindheit wollte ich wissen, woher kommen meine Vorfahren?
Deshalb hat Hape Kerkeling seine DNA auf seine Herkunft analysieren lassen und mit dieser Unterstützung Ahnenforschung betrieben. Vor allem hat er seine niederländischen Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgt. Einige der recherchierten Verwandten präsentiert er in seinem neuen Buch »Gebt mir etwas Zeit«.
Da war dabei vom Seefahrer bis hin zum großen Händler, bis zum, ja, auch Sadisten, muss ich wohl leider sagen, Adlige, also wirklich eine ganz verrückte Truppe. Fastnachtsdichter aus dem 14. Jahrhundert habe ich plötzlich aufgetrieben und so habe ich dann so peu à peu mein Familienpuzzle zusammenstellen können.
Das Buch ist zum Glück kein trockenes Werk für Ahnenforscher-Nerds, sondern lebt von den vielen wunderbar anschaulich erzählten Geschichten aus Kerkelings Leben. Zugleich ist es eine Liebeserklärung an Amsterdam. »Gebt mir etwas Zeit«, der titelgebende Spruch, ist an einem Haus aus dem 17. Jahrhundert in Amsterdam zu lesen. Dort lebte der Hutmacher Cornelis Kerkeling. Hape Kerkeling vermutet, dass das Hutgeschäft seines Vorfahren ein getarntes Bordell war.
Wir kennen ja diese Coffeeshops, in denen alles verkauft wird, nur kein Kaffee. Und so hatten die Holländer damals Hutläden. Und da der Hut und die Auswahl eines Hutes etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und da in einen solchen Laden Männer und Frauen gehen können und da man auch mal den Vorhang zuziehen konnte bei der Hutanprobe, hat sich dann irgendwann durchgesetzt, dass die Hutläden eben die versteckten Bordelle waren.
Als Sechsjähriger besucht Hape Kerkeling mit seinen Eltern Amsterdam und will dort gar nicht mehr weg. Später, als er als junger Mann im Fernsehen Karriere macht und darunter leidet, dass er seine Homosexualität nicht offen ausleben kann, besucht er gern das damals, also Mitte der 80er, schon tolerantere Amsterdam. Dort verliebt er sich in Duncan, eine Niederländer. Die beiden werden ein Paar, aber dann hat Duncan AIDS.
Der völlige Terror überfällt Duncans Körper. Eine normale Nachtruhe existiert nicht mehr. Als Partner eines Erkrankten entwickelt man im Laufe der Zeit absurde Co-Symptome wie Fieber, Atemnot oder Bluthochdruck. Angst verspüre ich allerdings keine mehr. An ihre Stelle ist eine dumpfe Resignation getreten.
1989 stirbt Duncan. Und so ist für Hape Kerkeling Amsterdam vor allem der Ort einer großen Liebe und einer noch größeren Tragödie.
Es hat mich Mut gekostet, darüber zu schreiben, weil das ist natürlich sehr privat.
Als Menschenfreund vertraut Kerkeling uns Lesern das an. Und so leiden wir mit ihm, aber lachen auch viel über die skurrilen Geschichten. Wie gerne wäre man dabei gewesen, als er als Kind mit seiner Großmutter Bertha, die sich nach dem Suizid seiner Mutter liebevoll um ihn kümmerte, auf der Eckbank saß. Bei Kaffee und Streuselkuchen lasen beide Illustrierte mit den Neuigkeiten zu den europäischen Königshäusern. Dabei fiel Hape Kerkeling auf, dass Herzog Edward von Kent Großmutter Bertha verblüffend ähnlich sah.
Und das habe ich meiner Großmutter als Kind gesagt. Und dann ist sie puterrot angelaufen, hahaha, und hat darüber nicht weiter reden wollen. Und dann hat sich eben im Rahmen dieser Forschung herausgestellt, dass diese Ähnlichkeit kein Zufall ist. Und dass meine Großmutter tatsächlich ein uneheliches Kind von König Edward VII. Ist, der eine Liebschaft hatte mit meiner Urgroßmutter, Oma Agnes Sattler, aus Marienbad. Und aus diesem Gspusi, aus diesem Techtelmechtel ist meine Großmutter hervorgegangen.
Eine unfassbare Entdeckung, sollte es denn wirklich so gewesen sein. Seine Oma, die uneheliche Tochter eines Königs. Was bedeutet das für Hape Kerkeling?
Wäre sie in der Thronfolge gewesen, dann wäre ich heute in etwa auf Platz 111. Ob ich König werden will? Ja, aber ich werd's nicht.
Gebt mir etwas Zeit ist ein unterhaltsames und anrührendes Buch über Herkunft und Zugehörigkeit. Nach der Lektüre ist uns der Mensch H.P. Kerkeling wieder ein Stück näher gekommen. Und wir ertappen uns bei dem Gedanken, wer wohl unsere Vorfahren waren.
Tobias Wenzel hat für uns H.P. Kerkelings neues Buch »Gebt mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse« gelesen. Erschienen ist es bei Piper und kostet 24 Euro.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Dienstag für Sie. Die Messe CorCom ist gerade in Hannover zu Ende gegangen. Da schauen wir mal, was es in diesem Jahr an den vier Tagen so alles zu erleben gab. Dann gratulieren wir Frieda Nilsson, die in diesem Jahr den Hamelner Rattenfänger Literaturpreis erhalten hat, und gehen weiter zu Münster St. Bonifatius, einem Kulturdenkmal in Hameln, dessen Westturm gerade saniert werden muss. Einen schönen Abend für Sie. Der Dienstagabend, Sie hören den Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Sie gilt als das wichtigste Branchentreffen der Chorszene, die CorCom. Die siebte Ausgabe dieser Messe ist gerade in Hannover zu Ende gegangen. Aussteller, Besucher, Sängerinnen, Verbände, Ensembles, Chorleiter, ja alle waren vier Tage lang im Kongresszentrum der Chorstadt Hannover unterwegs. Mit dabei auch Miriam Stolzenwald und sie hat sich Workshops und Konzerte angeschaut und für uns Eindrücke gesammelt.
Hannover durchflutet von Chorgesängen. Viele Säle und Kirchen der Stadt waren in den letzten Tagen erfüllt von Chormusik. Rund 1400 Teilnehmende und Mitwirkende aus ganz Deutschland und aus über 20 anderen Ländern tummelten sich auf der CorCom.
Es ist großartig. Also man hat wirklich die ganze deutsche Chorszene hier. Es ist unfassbar angenehm, sich zu vernetzen.
Also man kommt wirklich mit jedem ins Gespräch. Ich hatte auch so ein paar Fragen, so heikle Sachen mit Verlag und Rechten und so. Und hier merkt man so, man kann einfach hingehen und sagen, kann ich dich mal was fragen? Das ist großartig.
In mehr als 160 Workshops, 3 Masterclasses und bei 70 Ausstellern im Forum konnten die Besucherinnen sich austauschen, neue Methoden für die Chorarbeit erlernen und aktuelle Trends aus der Chorszene kennenlernen.
3, 4, 5, 6.
Die Interaktion mit künstlicher Intelligenz und wie man sie gut für die Chorprobe nutzen kann, war eines der großen Kernthemen in diesem Jahr. Außerdem ging es um die Frage, wie man Menschen für den Chor begeistert. Dazu gab es ein breites Angebot über Spielkarten zum Notenlesen lernen bis hin zu Workshops über Kinder- und Jugendchorarbeit oder wie man Chorproben inklusiver gestalten kann.
Ich finde es einfach schön, hier die Leute, mit denen man im beruflichen Alltag ja oft per Mail zu tun hat, auch mal in echt zu sehen und mit denen ins Gespräch zu kommen.
Auch politische Themen standen auf dem Programm der diesjährigen CorCom, wie etwa ein Chormusikprojekt, das sich mit Gesang dafür einsetzt, am Internationalen Gerichtshof eine Gesetzgebung für Ökozide, also Umweltzerstörung, zu erwirken. Außerdem sehr prominent in diesem Jahr die Chormusik von Frauen und die Arbeitsbedingungen von Komponistinnen. Der künstlerische Leiter Stefan Dohrmann zieht nach dieser CorCom, die zum dritten Mal in Hannover zu Gast war, eine positive Bilanz.
Überwältigende Rückmeldungen, es gibt strahlende Gesichter aller Orten, die Leute fallen sich in die Arme einfach, weil sie sich endlich wiedersehen. Das ist der eine wichtige Aspekt, wo ich ganz glücklich bin, dass uns das wieder gelungen ist. Der zweite Aspekt, ist es inhaltlich aufgegangen. Wir haben diesen Fokus gesetzt, Um- und Aufbrüche, neue Wege für die Chormusik. Und da habe ich eigentlich in allen Formaten zum Teil selbst erlebt, aber auch vielfach die Rückmeldung bekommen, dass das enorm spürbar war. Insofern bin ich wirklich durch und durch glücklich, dass es so aufgegangen ist, wie wir es uns erhofft haben.
Die nächste CorCom findet 2026 statt. Wo ist noch nicht entschieden?
Für uns als Bundesmusikverband Kontorchester, wir sind der Dachverband der Amateurmusik,
In Deutschland war es toll, einfach mal mit den Menschen von der Basis sozusagen zu sprechen, aus den Vereinen zu hören, wo sind die Probleme, weil das können wir sozusagen jetzt auch wieder mit nach Berlin nehmen, wo wir ganz viel mit der Politik sprechen und es dann dort eben direkt an richtiger Stelle anbringen können.
Schön, dass Sie da sind. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Er ist einer der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchpreise in Deutschland, der Rattenfänger-Literaturpreis. Die Stadt Hameln zeichnet damit alle 2 Jahre Märchen- und Sagenbücher aus, aber auch fantastische Erzählungen. 243 Autoren haben sich diesmal um den Preis beworben. Gewonnen hat ihn eine Schwedin. Frida Nilsson schreibt seit 2004 ganz erfolgreich für Kinder. Den Preis erhielt sie am Wochenende für ihr jüngstes Buch Sem und Mo im Land der Lindwürmer. Wilhelm Purk.
Der 11-jährige Samuel und sein 8-jähriger Bruder Mortimer leben in unsäglichen Verhältnissen. Die Waisenkinder sind bei ihrer Tante untergekommen. Tagtäglich müssen sie Vasen und Teller aus Silber von der nahegelegenen Fabrik polieren. Regelmäßig gibt es Prügel von der bösen Tante. Sie habe die Geschichte extra in das 19. Jahrhundert verlegt, sagt Frida Nielsen, um diese drastischen Verhältnisse beschreiben zu können.
It's very brutal and it's a very harsh life.
Es ist sehr brutal und ein sehr hartes Leben. Unglücklicherweise war es das wahre Leben von Kindern in dieser Zeit. Schweden war ein sehr armes Land. Sicherlich ist es in Schweden nicht mehr so, aber in vielen anderen Ländern kann es nach wie vor auch heute noch Realität sein.
Eines Tages steht eine sprechende Ratte vor den Kindern. Sie bittet die beiden, ihr durch ein Loch im Boden in eine andere Welt zu folgen, in das Land der Lindwürmer. Die Jungen landen in einer Fantasiewelt mit sauberer Luft, einer schönen Natur, mit Schlössern und einer Königin. Die ist allerdings ein drachenähnlicher Lindwurm und sie führt etwas im Schilde. Sie braucht das Blut eines Menschenkindes, um selbst ein Kind zu bekommen. Das alles klingt sehr böse. Aber so eindeutig sei das nicht, sagt Frida Nielsen.
What is evil and what is good?
Was ist böse und was ist gut? Bist du zu 100% gut oder hast du beide Seiten in dir? Aus meiner Sicht ist die Königin nicht vollkommen böse, aber wie sie es mit ihren eigenen Worten sagt, es hängt davon ab, wer die Geschichte erzählt.
It depends on who tells the story.
Die Jury des Literaturpreises hat genau das beeindruckt, dass das Buch vielschichtig bleibt und keine einfachen Antworten bietet. Der Juryvorsitzende Felix Gieser.
Was ist Recht? Was ist nicht Recht? Wer bin ich? Wo gehöre ich in der Welt hin? Diese Aushandlungen, das sind ja auch Dinge, mit denen sich Kinder auseinandersetzen, die Kinder beschäftigen. Und das in einer Art und Weise literarisch umzusetzen, die an Kinder gerichtet ist, die Kinder ernst nimmt, nicht auf sie herabschaut, sondern mit ihnen mitgeht, das macht dieses Buch so besonders.
Nach der Preisverleihung im Hamelner Theater signierte Frida Nielsen ihre Bücher. Zahlreiche Interessierte drängelten sich vor dem Büchertisch und einige hatten das Buch auch schon gelesen.
Das ist ein ganz, ganz spannendes Buch.
Das ist ein ganz tolles Buch, weil es für jede Altersklasse etwas bringt. Das vorlesende Elternteil kann etwas mitnehmen. Das kleinere Kind findet sich in den Tierfiguren wieder. Und ein Jugendlicher liest die Ebene dazwischen. Und deshalb finde ich, ist dieses Buch ein Werk, was ganz viele Ebenen abdeckt.
Sie ist eine wundervolle Buchautorin und hat richtig viele tolle Bücher geschrieben. Ich habe alle schon gelesen.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mehr als 1200 Jahre alt und ein Wahrzeichen der Stadt. Das Münster St. Bonifatius in Hameln ist sogar Teil des Stadtwappens der Weserstadt. Am Westturm des evangelischen Münsters stehen größere Sanierungsarbeiten an. Die Bauarbeiten beginnen in diesen Tagen. Und weil es sich bei dem Bauwerk um ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung handelt, beteiligt sich auch der Bund an den Kosten von fast 900.000 Euro. Wolfgang Kurz war für uns dort.
So klingt die Markussenorgel im Hamelner Münster, gespielt von Organist David Thomas. Normalerweise, denn im Moment ist sie staubdicht eingepackt. ein Hinweis auf die bevorstehenden Arbeiten. Ebenso wie das Loch in der Kirche vor dem Münster. Hier müssen die Baufahrzeuge durch. Architekt und Projektleiter Christian Skibbe steht am Fuß des Kirchturms und blickt nach oben.
Also man sieht ja hier in einigen Bereichen, da gibt es viele Fehlstellen, der Mörtel bricht aus und da ist natürlich die Gefahr, dass da Wasser eintritt und man sieht ja hier schon einige Schäden. Der Sandstein ist stark verwittert, also da ist Handlungsbedarf.
Die Schäden am Turm beschäftigen auch Klaus-Jürgen Gresser. Er hat sich lange im Bauausschuss der Kirchengemeinde engagiert.
Hier lagen also immer Steine, Mörtelreste hier unten in dem Bereich und es wurde dann zur Zeit immer mal zur Seite geschoben, aber daran hat man schon gesehen, dass dringend was erforderlich ist. Ne?
Nach langem Vorlauf geht's jetzt los. Vorher musste nicht nur der Denkmalschutz beteiligt werden, es wurde auch überprüft, ob womöglich geschützte Fledermäuse im Münsterturm wohnen. Doch die Tiere bevorzugen glücklicherweise andere Bereiche im Münster, wie ein Experte festgestellt hat. Sonst hätte sich das Projekt erheblich verzögert. Die Landeskirche Hannover trägt von den fast 900.000 Euro Kosten mehr als die Hälfte, sagt der Superintendent des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont, Stefan Fasel. Und fast 390.000 Euro übernimmt der Bund.
Das hilft uns sehr. Es wird auch tatsächlich ja schwierig, aus eigener Kraft solche Gebäude zu unterhalten mit dieser enormen Baugeschichte. Und wir wollen es ja auch so erhalten, dass es in seiner Eigenart erhalten bleibt. Und ich finde es in Zukunft auch noch mal wichtiger, dass wir müssen uns ja überlegen, wie bleiben unsere Kulturdenkmäler gut sichtbar in den Zentren unserer Städte erhalten. Und da finde ich die Initiative des Bundes sehr, sehr hilfreich.
Das Geld vom Bund gibt es wegen der großen Bedeutung des Gebäudes. Fasel sagt, damit stehe das Hamelner Münster in einer Reihe mit Kulturdenkmälern in Deutschland wie dem Gasometer in Oberhausen oder der Synagoge in Görlitz.
Die Kirche ist mehr als 1200 Jahre alt. Im Bereich der Krypta sehr sehenswert. Viele Touristinnen und Touristen schauen sich das an. Das heißt, was wir hier als Kirche haben, ist 200 Jahre älter als die bedeutenden Kirchen in Hildesheim. Das ist schon auch ein Schatz, den wir in Niedersachsen haben.
Und diesen Schatz gilt es zu bewahren. Dabei können auch noch böse Überraschungen drohen, fürchtet Projektleiter Christian Skibbe vom Amt für Bau- und Kunstpflege der Landeskirche. Spannend wird es, wenn das Schieferdach runter ist und die Fachleute an den Dachstuhl ran können.
Das sehen wir erst, wenn das Gerüst steht und wenn wir die Dachentdeckung aufgenommen haben, dann sieht man eigentlich erst den kompletten Schadensumfang.
Doch erstmal werde der Westturm jetzt komplett in ein Gerüst gehüllt, so Projektleiter Skibbe. Und dann beginnen die eigentlichen Arbeiten.
Das heißt, die schadhafte Verfugung wird entfernt, schadhaftes Mauerwerk wird ausgetauscht, der Turm wird substanzschonend gereinigt, Hohlräume und Risse werden verfüllt und im Anschluss wird der Turm neu verfugt, mit Muschelkalk.
Bis zum Herbst nächsten Jahres muss alles fertig sein. Das sei äußerst sportlich, sagt Skibbe, aber nur dann gibt es auch das Fördergeld aus Berlin. Und deswegen hoffen jetzt alle, dass nicht nur das Wetter mitspielt, sondern es auch nicht zu viele Überraschungen während der Arbeiten gibt.
Schön, dass Sie dabei waren im Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen. Ja, das war's schon wieder für diesen Abend mit ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Aber nächste Woche, kommenden Dienstag also, da geht es natürlich wie gewohnt weiter. Und da freue ich mich schon drauf und wünsche Ihnen jetzt erstmal einen ganz traumhaften Abend hier bei NDR1 Niedersachsen. Machen Sie es gut. Bis dann. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.